Ich wünsche viel Vergnügen mit Saskia Fischer.
Ich hatte schon gesagt, die Heldin Arleit, Ende 30, im Programmheft steht leider 30. Sie ist schon ein bisschen älter. Das hängt damit zusammen, dass ich selbst in dem Alter war, als ich das Buch geschrieben habe, und ich bin nicht stämmig, du sagtest, du bist stämmig aus Berlin. Ich komme aus Sachsen, aus dem mittlerweile wieder schönen Erzgebirge. Zu meiner Zeit, als ich dort groß wurde, war es weniger schön, weil Uranerz abgebaut wurde und es eigentlich ein riesen Drecksloch war. Und die chemische Industrie aus dem Böhmerwald hat hier übrigens dazu getan, also kaputte Wälder und so weiter. Es war nicht besonders schön dort. Und ich bin 86, also vor dem Mauerfall, mit meiner Familie ausgereist, und es hat uns sozusagen vom tschechischen Ende ans niederländische Ende Deutschlands verschlagen, also an die Grenze, an die deutsche Grenze zu Holland. Und dort kannte man natürlich 1986 noch gar keine Ostdeutschen, den Begriff Ossis gab es ja auch gar nicht zu der Zeit. Und diese meine persönliche Wende oder Vorwende, die habe ich zum Anlass genommen beziehungsweise verarbeitet oder aufgearbeitet in dem Roman. Und wenn ich mich mit der Figur an einer anderen Zeitspanne bewegt hätte, außer der meinen Wissenden, hätte ich mich wahrscheinlich verfranst, weil 5 Jahre oder 1 Jahr oder 2 Jahre vor oder nach der eigentlichen Wende wäre ich da wäre ich einfach im Roman nicht mit hingekommen, weil ich kenne mich da nicht aus. Also ich bin 71 geboren, 86 ausgereist, und wäre ich 88 oder hätte ich die Figur 88 ausreisen lassen, da war alles ja komplett anders schon in den 2 Jahren. Da hätte ich einfach dann gar nicht mehr autobiografisch schreiben können, sondern hätte wirklich viel, viel stärker recherchieren müssen, und dann wäre es vielleicht ein Konstrukt geworden und keine Literatur mehr. Also, dieses Alter Ego, Arleit reist über Ostern mit ihrem Lebensgefährten Christian und ihrer gemeinsam fünfjährigen Tochter Amina zu Arleits Eltern. Arleits Eltern bestehen aus einer Mutter, die auch keinen Namen sonst hat im Roman, und dem Stiefvater, der von Arleit lediglich mit Feindling tituliert wird. Und es bleibt im ganzen Roman offen, ob es sich tatsächlich um einen Nachnamen handelt, den sie dann wahrscheinlich auch tragen würde, die Arleit, ob es sich um einen Nachnamen handelt oder ob es eine Erfindung ist, eine Fiktion Arleits. Und ich beginne mit dem Anfang. Als Arleit nach dem epileptischen Anfall aufwacht, denn ihr erster Gedanke ist Lenin. Es gibt einen sogenannten Nachschlaf nach einem epileptischen Anfall. Und aus dem erwacht sie an diesem Sonntag. Und trifft als erstes auf ihre Mutter. Arleits Mutter. Lenin, sage ich auf Mutters Diagnose hin, war am Ende ein einziger Krampf. An Schnüren aufgehängt, stelle ich ihn mir vor, die Arme und Beine zucken, Gott, den er sein Leben lang zu vernichten suchte, ein rachsüchtiger Puppenspieler. Die Syphilis fraß ihm Löcher ins Hirn, die Schlaganfälle häuften sich und die epileptischen, bis er eines frühen Wintermorgens von einem 50-minütigen Grand Mal geschüttelt und von einem gänzlich ideologiefreien Grand Mal in einem majestätischen Schnabel davongetragen wurde. Mutter schlitzt die Augen. Nein, sowas, sagt sie. Dieser Bolschewistenspitzbart, wo kommt der denn auf einmal her? Im Gegensatz zu Lenin, der bettlägerig war, habe ich am Tisch gesessen, wild mit den Füßen getrampelt, bin mit blau angelaufenem Gesicht zur Seite gegen Feindlings Schulter gekippt und habe zum Fürchten Grimassen geschnitten. Christian hat Amina am Arm gepackt, los, raus hier, gerufen, als sei Fliegeralarm, sagt Mutter. Hast geschnaubt wie ein Tier, mit zusammengebissenen Zähnen, der Speichel zwischen den Lippen, rosa Blasen, vom Zungenbiss, richtiger Schaum. So, gegen Feindlings Schulter, wie rührend. Als stecke ein Anlehnungsbedürfnis dahinter, ausgerechnet an ihn, den ich ablehne wie nichts sonst, ausgerechnet am Ostersonntag Mittagstisch zur Feier der Auferstehung. Mutter beugt sich über das Sofa, auf das man mich gehieft hat, und zückt ein patronenähnliches Lämpchen. Sie wird mir doch nicht die Augen ausbrennen. Das Ding sieht aus wie Aminas Laserpointer, mit dem sie gern einen roten Punkt an die Wand wirft, weil dann die großelterliche Katze danach springt. Aber nie in die Augen damit, Amina, hörst du? Doch das Licht ist weiß und Mutters Krankenschwester strenge professionell, nicht tückisch. Ich muss meinen Namen sagen, mein Alter, den Wohnort, korrekt. Mein Blick folgt ihrem Zeigefinger von links nach rechts und wieder zurück. Der Puls ist normal. Die Blutdruckmanschette quetscht meinen Oberarm. Niedrig. Arleit, sagt sie, du musst einen Termin für eine Kernspin machen. Vielleicht ein Tumor. Veranlagung. Man weiß nie. Aus der Michael-Familie. Natürlich. Alles Krankhafte kommt von meinem Vater. Die 7 Jahre jüngere Hendrike hingegen, Halbschwester und vom genetisch offenbar einwandfreien Stiefvater, führt bis auf pubertäre Ohnmachtsanfälle und eine viel zu früh geschlossene Ehe mit viel zu langer Scheidungsphase in den Augen unserer Eltern ein kerngesundes Leben. Mit Hauskauf, Neumann, Nagelneuauto und in solider Anstellung. Stadtverwaltung, da schlummern noch Talente. Während ich als Hausfrau ohne Haus und ohne mich je als Frau an der Seite eines Mannes, überhaupt eines Menschen, anfangs nicht einmal meiner Tochter betrachtet zu haben, hochschädliche Anlagen in mir trage. Das hat man aber der Abstammung wegen kommen sehen. Als Kind von so einem ist man nicht ganz normal. Und das geriet mir gleich nach dem Aufwachen und dem ollen Lenin in den Kopf, dass sie jetzt wieder etwas zu lästern hat über die väterliche Seite meiner Herkunft. Weil der Vater und seine Verwandtschaft für DDR-Begriffe Sonderlinge waren, kirchennah und mit Privatbesitz. Musisch, das scheint die schlimmste Eigenschaft. Weil der Sohn aus zweiter Ehe Pfaffe wurde, wie sie das nennt, und die Tochter Gesangsblättchen verteilt. Dinge, die ich ihr aus dem einzigen je geführten Telefonat mit Michael erzählt habe und die sie mir im Mund verdreht. Ich rief ihn letztes Jahr zu seinem 60. an, er stand im Telefonbuch. Der Sohn lehrt evangelische Theologie und die Tochter verteilt keine Gesangsblättchen, sondern ist Organistin und Kantorin aus hochkarätiger Gewandhausschmiede. Und ich bin keine Hausfrau, sondern eine abgebrochene Universitätskarriere mit ungebrochener Geduld in Sachen Familie. Christian gestikuliert draußen auf der Terrasse. Er hat offenbar schon gepackt und kann es kaum abwarten, loszufahren. Feindling hantiert nervös in der Garage. Er registriert, dass ich aus dem Haus komme und ins Auto steige. Er hüstelt, aber er dreht sich nicht um. Er vermeidet es, meine Mutter anzusehen, die mir die Tür aufhält. Er drückt auch Aminas Hand zum Abschied nicht. Mehr darf er von ihr ohnehin nicht anfassen. Dieses Ehepaar lebt wirklich in idealer Symbiose. Während die Medizinermutter stets die Symptome aufzählt, dieses Marode, jenes Defekt, benimmt ihr Mann sich wie ein nicht anschlagendes Medikament. In Deckung gehen, herumschleichen, Ausflüchte suchen. Meine Eigenstrombehandlung ist mir offenbar gut bekommen. Ganz neue Ansichten. Ach was, uralte, bloß neue Töne. Elektroschockanwendungen in der klinischen Psychiatrie, glaubte ich immer, würden die Patienten dümmlich machen und in sich gekehrt. Aber im Gegenteil, meine hier schüren die Familienglut. Ich wache auf und fürchte meine Mutter. Ich trete hinaus und sehe ihren mir verhassten Mann. Als hätte man meine gerissenen Kindheitsnerven wieder zusammengelötet und jetzt stehe ich in Flammen. Ich würde ihnen gern dazu passen, die Zunge rausstrecken. Aber jede Bewegung im Mund schmerzt. Die gesamte rechte Seite der Zunge ist angeschwollen und wie ausgefranst. Amina sitzt schon in ihrem Kindersitz hinter mir. Dann kann es ja losgehen. Ein Termin für Arleit, sagt Christian zum Fenster hinaus. Ja, wir rufen dich an und hebt die Hand zum Gruß. Feindlings Kopf taucht kurz im dunklen Garagenviereck auf, aber da biegen wir auch schon um die Ecke. Christian sagt, paar Stündchen früher nach Hause ist doch kein Beinbruch. Und drückt bereits auf der Landstraße ordentlich aufs Gas und schaltet ins ruhiger laufende E. Christian wischt mir mit einem feuchten Waschlappen den Mund ab, das Kinn und ich sehe am Stoff schon wieder Blut. Was ich dann sehe, die Deckenlampe im Wohnzimmer meiner Eltern. Wir sind doch von hier weggefahren. Ich hatte dieses E angestarrt. Ich erinnere mich, es gedreht und gewendet zu haben zu einer 3. Musik und Harmonie, die 3 und das E. Vielleicht lief im Radio ein besonderes Lied. Oder es sind mir die 3 Hasen im Schnee eingefallen. Mein erstes Kinderbuch in Versen geschrieben. Ich brachte mir mit 5 oder 6 Jahren damit das Lesen bei. Ich sagte die Wörter auswendig auf und verglich die Laute mit dem Schriftbild. Ach, all die A's, die ich in der freien Presse mit einem Stift einkreisen musste, eine allabendliche Strafarbeit meiner Mutter, Wofür eigentlich? Es hätte mir den Spaß am Lesenlernen gründlich verderben müssen, tat es aber nicht. Die Wörter gefielen mir, wenngleich ich deren Inhalt nicht verstand. Und Trotz und Auflehnung hätten die Strafarbeit nur noch vermehrt. Das also war es, was innerlich verkümmerte, die Lust auf Revolte. Und nun prescht sie hervor nach mehr als 30 Jahren, entstellt und bissig, eine Anomalie. Na, wenn das nicht ein schönes Nervenleiden ist, da steckt richtig Bums dahinter. Christian sagt, ich habe im Auto mit den Füßen aufgestampft und den Oberkörper mehrmals mit voller Wucht gegen die Rückenlehne geworfen. Die eingenickte Amina sei davon aufgewacht, habe aber zum Glück nichts gesehen, kein fratzenschneidendes Muttergesicht. Sie kommt herein und kann mich nicht auf dem Sofa liegen sehen. Sofort will sie Fahrstuhl spielen. Ich ziehe die Knie an und sie legt sich mit dem Bauch auf meine Fußsohlen. Ich muss sie mindestens 7 Etagen hoch und runter bewegen. Nicht jetzt, sagt Christian und hält sie mir vom Leib. Meine Waden schmerzen vom Krampf. Ob ich heute noch mal auf die Beine komme, frage ich. Keine Sorge, sagt Christian, er habe bereits wieder ausgepackt. Warum hast du mich nicht in ein Krankenhaus gebracht, frage ich. Vielleicht ein Gehirntumor und jede Minute zählt. Weil man dich dort behalten hätte und ich mich dann 1-2 Wochen um Amina kümmern musste, was schlichtweg gerade nicht geht. Du weißt doch, meine Projekte, winselt er. Deine Projekte, schieße ich zurück. Ja, ein Projektil gegen seine Projekte. Unmöglich, einen Streit zu beginnen, wenn Amina dabei ist. Und er geht auch schon mit ihr hinaus in den Garten. Ganz recht, hütet euch vor meinem bis zur Ausrenkung beißwütigen Kiefer, vor meiner gespaltenen Zunge. Der Herr Projektleiter sitzt den lieben langen Tag in seinem Luftschutzkeller, seinem Büro im Souterrain, wo er lichtlos und erfolglos an seiner Karriere als Grafiker bastelt, wie er sagt, bastelt. In der Sadomaso-Szene-Sprache nennt man das Umbauen von unauffälligen Wohnmöbeln zu sessionstauglichen Hänge- und Streckvorrichtungen basteln. Ob er sich da unten in seiner Selbstfolterkammer an seinen scheinselbstständigen Schreibtisch mit den einklappbaren Beinen nagelt, sein persönliches Andreaskreuz, er liebt die Selbstkasteiung, er verlustiert sich den ganzen Tag mit seinem Schmerz. Unsere Rücklagen sind aufgebraucht und er animiert bestenfalls Radiergummitürmchen. Ich weiß nicht, was er tut, nur dass keine Spots zustande kommen, keine Aufträge, das ist wirklich ein Grund, Anfälle zu bekommen. Wie soll ich über den Tod von Diktatoren schreiben? Allert ist, hat Geschichte studiert. Wie soll ich über den Tod von Diktatoren schreiben, deren Bestattung und die Rituale des Gedenkens, wenn ich mich bis zur Selbstaufopferung von diesem Elendshäufchen dort unten diktieren lasse? So demotiviert, wie Sie sind, sagte meine Professorin unlängst, kriegen Sie nie ein Stipendium. Ich hörte demontiert und demoliert, nichts ist konstruktiv in meinem Leben, das sehe ich nicht erst seit heute Mittag so. Letzten Dienstag der Steuerberater, der eine Aushilfe suchte, Solarfackel umgrenzte Kieswege führten meandernd zum großzügig ausgebauten Souterrain hinab und zu 3 weiteren Mitarbeitern, die aber nicht anwesend waren. Stattdessen kamen 3 kleine Mädchen hereingestürmt und beäugten mich, als hätte ich mich als Haushalts- oder zur Nachhilfe beworben. Ich sah die Verquickung schon vor mir, das Private und das Steuerrechtliche. So schwer saß das Eigenheim mit der Mittagessen kochenden Ehefrau auf der Kellerkanzlei drauf. Wie in einem Dampfkochtopf gefangen fühlte ich mich und lief rot tschüss sagend davon. Christians Souterrain ist der Abstellraum eines Mehrfamilienhauses, Spinnweben, Sperrmüll und eine schmutzige Lochplatte vor dem Lukenfenster. Dorthin verirrt sich kein Töchterchen lachen und keine Doktorandin, keine einzige Idee kommt hereinspaziert oder hinuntergehüpft. Er sagte einmal, er kiffe dort unten, das kappe die Spitzen. Und nun weiß ich auch, was meine Spitzen kappt, welches Wegbeam-Manöver mein Gehirn für mich entwickelt hat. Ich gucke nicht, ob mich jemand angerufen hat, das ist meine Uhr. Ist noch Zeit. Ich habe am Abend im Schlaf einen weiteren Anfall gehabt, sagt Christian beim Frühstück. Den 3. Im Wohnzimmer auf dem Sofa. Er habe dort mit meiner Mutter gerade ferngesehen. Ich sei danach aber ansprechbar und fähig gewesen, zu Bett zu gehen, sagt er. Gut, von Lenin weit entfernt. Kein Status Epilepticus, solange es Intervalle gibt und Schlaf auf die Anfälle folgt. Die westliche Forschung berichtet, dass Lenin ein charismatischer Säufer war, den die Frauen anhimmelten mit nichts als Massenexekutionen im Kopf. Schon Pawlow bimmelte mit seinem Alarmglöckchen, die Revolution sei von einem Irren mit syphilitischem Hirn durchgeführt worden. Das ist natürlich umstritten. Ebenso, dass sich Mademoiselle Liberté während seines Pariser Exils in seine Denkwindungen ja in die ganze russische Historie eingraviert hat. In Moskau, wo er immer noch aufgebahrt und hohlen Kopfes in seinem Mausoleum liegt, verschweigt man die Ursache seiner Epilepsie. Ein polygamer, sexsüchtiger und neuronal ledierter Revoluzzer taugt unmöglich zum Heldentum. Am Ende wurde er mit Salvarsan behandelt, einer unzureichend erprobten Arsenverbindung. Sie stoppte die Durchlöcherung des Hirns, ätzte jedoch Risse in die Venen, innere Blutungen. Ach, ihm blieb gar nichts anderes übrig, als sich einen raschen, finalen Großanfall zu wünschen. Feindling kommt in die Küche in Unterhose und T-Shirt. Er stellt eine Tasse Milch in die Mikrowelle, zieht sich die knapp sitzende Unterhose abwechselnd vorn aus dem Schritt und hinten übers Gesäß. Es macht einmal Bing und man ist froh, dass er endlich Platz nimmt. Er hat ein eigenes Zimmer, Rikis frühes Kinderzimmer, in dem er seit Jahren von meiner Mutter getrennt schläft, fernsieht und in staubigen Vitrinen Ferrari-Modelle sammelt. Er ist direkt nach uns aufgestanden, aber er braucht länger im Bad als eine pedantisch auf ihr Äußeres achtende Frau. Dabei ist und bleibt er schmierig und verschmiert. Er schwärzt sich die grauen Schläfen mit Wimperntusche, seine Wangen sind fleckig nach Schornsteinfegerart, die Spuren auch am Handtuch unübersehbar, es hängt am Haken wie ein dreckiges Arbeitshemd, man hat Angst, es im Vorbeigehen zu streifen. Dann eine Rasur, die keine ist. Mit einer Pinzette zupft er offenbar alles Sprießende, Überschüssige aus den Poren. Um den Vergrößerungsspiegel herum liegen seine Barthaare. Vielleicht zwickt er sich dabei ungeschickt in die Haut. Vielleicht entzünden sich die kleinen Wunden von dem verkeimten Werkzeug, dem schmutzigen Handtuch. Er sieht jedenfalls aus wie ein Pubertierender, die Mund-, Kinn- und Halspartie voller eitergefüllter Pustel. Jetzt tunkt er bereits den dritten Schokokeks in die warme Milch, der schneller aufweicht als gedacht. Er fällt ihm halb aus dem Mund auf den Tisch zu den anderen Krümeln und Stückchen. Er schlürft die Flüssigkeit aus dem Bissen wie ein Zahnloser. Zurückgeplumpste Brocken schwimmen in der Tasse. Überall klebt Schokolade am Tassenrand, am Henkel. Und Amina findet diese Sauerei ganz große Klasse und will auch eine warme Milch und darin aufgeweichte Kekse. Und Mutter, die meinen angewiderten Blick deuten kann, sagt, da siehst du mal, was ich hier mitmache, schon ein halbes Leben. Mein halbes Leben. Selber schuld, denke ich, diese Schmierenkomödie. Ich setze mich in der Hofeinfahrt auf die Bank und blinzel in die Sonne. Ich kann Mutter nicht bedauern. Spätestens nachdem auch Rikia ausgezogen war, hätte sie sich von Feindling trennen können. Sie hatte immer eigenes Einkommen. Aber da war erst der Hund, dem der Scheidungskind ähnliche Knacks nicht zuzumuten war. Und als es den nicht mehr gab, waren es plötzlich das Haus und der Garten, die sie zurücklassen müsste, was lächerlich ist. Sie gehören ihr nicht einmal. Die beiden wohnen zur Miete, eine Hausmeisterwohnung, ein Hausmeisterhaus. Kein Juwel, aber ein Idyll. Zumindest nach Südwesten hin, wo der 60er-Jahre-Betonklotz von Schule nicht im Sichtfeld steht. Sie müssen sich ohnehin davon trennen, zu Feindlings Pensionierung in 6 Jahren. Ich sehe es kommen, irgendwann demnächst wird Rieke dazwischenfunken und endlich Nachwuchs haben, dem dann der scheidungsenkelkindliche Knacks nicht zuzumuten ist. Zu viel Mitgefühl hätte ich einmal abkriegen sollen. Feindling hausmeistert 1000 Kinder zwischen 10 und 19 Jahren, an die 100 Lehrer, 12 vielleicht 15 Reinigungskräfte, das Putzgeschwader, wie Mutter sie nennt, die passen zu ihm, sagt sie, die lassen sich von ihm begrapschen, unten im Aufenthaltsraum zwischen den großen Industriewaschmaschinen und den stinkenden, schmutzigen Wischmops, aber dort gewesen ist sie nie. Auch ein linkischer Kollege, 2 Ein-Euro-Jobber und 3 Mensa-Angestellte sind ihm unterstellt. Er mache seine Sache gut, heißt es, 17 Jahre schon, keine Klagen. Rikis weißer Roadster kommt offenen Verdecks in die Einfahrt gebogen mit Riki und dem neuen Mann drin, Marcel. Sie haben das Mittagessen gestern verpasst, weil sie bei Marcels Eltern eingeladen waren. Und Riki sagt, nachdem Mutter sie am wieder tadellos sauberen Küchentisch über mich aufgeklärt hat, dass mein Auftritt bei ihnen Samstagabend bestimmt ein Vorbote gewesen sei. Ich sage Feiertagsstress. Dass Feindlingsstress der Grund war, sage ich nicht. Christian war nach unserer Ankunft regelrecht auf der Flucht, vom Auto sofort in Feindlings Garage, von dort unter den Wagen mit einer Zange und einem Draht, um den heruntergerutschten, die ganze Fahrt über scheppernden Auspuff provisorisch hochzubinden, dann ins Haus, ins Wohnzimmer, in die Puppenecke zu Amina, wo ihr Ostergeschenk, eine Spielküche, aufgebaut werden musste, von dort weiter zu Rieke und Marcel, einem Joint, was weiß ich. Ich versprach nachzukommen, brachte Amina ins Bett in meinem früheren Zimmer, das ich aber nie bewohnt habe. Ich war bereits ausgezogen, als Feindling den Hausmeisterposten samt Haus übernahm. Ich steckte 3 Flaschen Bier in einen Rucksack. Unterwegs lief ein Schwarzafrikaner vor mir her. Nichts Ungewöhnliches. Seit Jahrzehnten steht hier ein einzelnes, betonfahles Asylantenheim zwischen den adretten Eigenheimen. Ich überholte ihn und weil er mir dann auf den Fersen zu bleiben schien, was sonst sollte er tun? Er ging nun einmal hinter mir. Schrie ich ihn an, ich drohte mit irgendetwas, Teufel, der mich ritt, ich rannte, die Bierflaschen stießen aneinander, ich erreichte Rikes Haus, klingelte aber nicht vorn an der Eingangstür, sondern schlich, ich weiß nicht warum, durch den Garten nach hinten, stand plötzlich auf ihrer Terrasse, sie erschraken furchtbar diese Gestalt da hinter der Glasfront, das Bier lief aus meinem Rucksack, im Nu stand ich in einer Pfütze mitten im Wohnzimmer, der Hintern nass, die Hosenbeine, ich durfte nur mit Handtüchern unter mir auf der Couch Platz nehmen und Christian dachte, ich sei schwer betrunken, aber ich hatte nur Saft zum Abendbrot, was Mutter später bestätigte. Er brachte mich im Auto zurück. Ich schlief gut oder schlecht, ich weiß nicht. Ich schlafe, wenn ich hier zu Besuch bin, neben Mutter im Ehebett auf der Feindlingsseite. Da kann man gar nicht schlecht genug schlafen, in seinem früheren Bett. Die Feindlingskörperreste in der Matratze. Christian muss sich, wenn er Amina und mich hierher begleitet, umständlich das Sofa im Wohnzimmer auseinanderfalten. Und es ist Mutter auch nicht recht, wenn wir gemeinsam darauf schlafen. Christian und ich, wir könnten den Bezug beschmutzen oder ein Sofabein bricht. Ich weiß nicht, was sie sich denkt. Ich hörte weder ihr Hereinkommen noch ihr Schnarchen. Und nach dem Aufwachen am nächsten Morgen spürte ich den ganzen Tag über das, was man in der Epilepsie-Anamnese, wie ich jetzt erfahre, eine Aura nennt. Mir wird plötzlich klar, ich kenne diese Auren seit fast 20 Jahren, ohne je geahnt zu haben, dass es eine Verbindung gibt zu so etwas wie einem Krampfanfall. Mutter ist ganz in ihrem Element, sie googelt wie ein Weltmeister und füllt ihre Wissenslücken. Prodromi nennt man die Vorboten mit vorübergehender Wesensveränderung. Solange es um Medizinisches geht, ist sie mitteilsam und präzise. Ich würde sie gern nach Feindling fragen, nach früheren Zeiten, meinem wesensverändernden Hauptprodrom. Als sie jede Hilfe unterließ und zudem sie bis heute schweigt wie ein Grab. Die Auren haben alle mit Wasser zu tun, was man nicht ergoogeln kann, Mutter, nur erinnern. Kein Brandungsgeräusch, nicht Angst vorm Ertrinken, sondern vor Badezimmern und beschlagenen Spiegeln. Ich sehe hinein und erkenne mich nicht und blitzschnell springt in der Magengrube ein steinharter Kern auf. Heißes stürzt aufwärts, Brechreiz, Ohrensausen, Hyperventilation. Ich erinnere keinen Badezimmervorfall, kein Duschkabinenereignis. Niemand besaß früher in der DDR einen Wannenaufsatz oder eine Faltwand. Wir duschten nicht, wir wuschen uns. Mich überkam gelegentlich eine Schwimmhallenübellaunigkeit, wenn sich wasserspeiende Köpfe am Beckenrand zeigten. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Ich bin zudem eine gute Schwimmerin. In meiner ersten eigenen Wohnung hatte ich mich einmal in die Wanne gelegt und heißes Wasser bis kurz unterm Überlauf eingelassen. Ich hoffte, in Panik zu geraten, hoffte auf eine Erscheinung, vielleicht auf ein sich im Dampf materialisierendes Gesicht. Es war albern, aber ich dachte, jemand hätte mich als Kind in einer Badewanne unter Wasser gedrückt. Daher die Wahrnehmungsstörungen, diese Aura-Empfindung. Ich wusste ja, was mir passiert war, aber ich wollte zu den Anfängen zurück, wo ich mich noch zu wehren versucht hatte. Ich wollte das nachstellen und mein Gedächtnis auf diese Weise bemühen, aber nichts geschah. Ich sah ein, ich würde alleine nicht weiterkommen und beschloss, Mutter mit den Tatsachen zu konfrontieren. Ich tat das am Telefon, uns trennten auch damals schon 100 Kilometer. Sie sagte, das wären ja schwere Anschuldigungen, sie könne das gar nicht glauben. Feindling bestätigte auf ihr Nachfragen, dass ich lügen würde, zumindest übertreiben. Und am Ende hatte ich mir den größten Teil einfach eingebildet, ausgemalt mit Hilfe des Fantasiepinsels, wie so üblich bei Abkömmlingen der Michael-Familie, das war ja zu erwarten. Verführt hätte ich ihn mit 17, also fast volljährig. War seine von ihr rapportierte Antwort wieder am Telefon. Ich sagte ihr, dass ich 12 oder 13 gewesen sei, ganz davon abgesehen, dass er sie ständig mit mir betrog. Das allein hätte sie gegen ihn aufbringen müssen. 13, sagte sie. Aber das würde dann ja in DDR-Zeiten hineinspielen. Daran könnte sie sich nun wirklich nicht erinnern. Das sei biografisch gesehen viel zu weit weg. Keine 10 Jahre, sagte ich. Es war unmöglich, sie ins Boot zu holen. Sie warf mir vor, ich wolle die Familie zerstören. Das hätte ich auch von meinem Vater, das Destruktive. Und wir riefen einander über Monate nicht wieder an. Es ist ihr Standardsatz, dass nicht erinnerbar, was in DDR-Zeiten hineinspiele. Als wäre sie dort inhaftiert und gefoltert worden. Eine faule Ausrede ist das, die ganze DDR eine traumatische Erfahrung. Du hast kein Trauma, Mutter, du hast Schuld. dann springe ich mal in die sogenannte DDR. Ein bisschen Erzgebirge. Altes Erzgebirge, also das weniger Liebliche von heute. Schon vor dem Ausreisegesuch lief nichts mehr zwischen ihnen, Feindling und der Mutter. Feindling ging mit der Nachbarin aus dem ersten und aus dem dritten Stock fremd, je nachdem, wer gerade Zeit hatte. Ich hatte den Auftrag, ihm auf Strümpfen zu folgen. Mutter ging nie fremd, aber nachts mit einem langen Küchenmesser auf ihn los. Sie schrie wie am Spieß. Einmal traute ich mich aus dem Kinderzimmer heraus. Sie lag bäuchlings am Boden und er saß auf ihr drauf und verdrehte im Polizeigriff ihre Handgelenke. Das Messer fiel zu Boden. Ich brachte es bei den Nachbarn unterm Schuhschrank im Treppenhaus in Sicherheit, kam zurück und er drückte ihre Fußgelenke nach innen, schüttelte sie, aber nichts mehr wollte aus ihr herausfallen außer Schreie. Sie beantragte die Ausreise für sich und ihre beiden Töchter. Es war November. Der Oberst der Staatssicherheit sagte, Rikia als Feindlings leibliches Kind gehöre zum Vater. Sie dürfe das Land nicht mit der Mutter verlassen. Sie hätten uns beide, sagte Mutter einmal zu mir, dich und mich, noch mit Kusshand hinausbugsiert. Ihr Elternhaus war schon nicht kompatibel, wie man heute sagen würde. Wie sollte es bei ihr selbst anders sein? Ihr Vater war aus sibirischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, ausgemergelt und wie tiefgekühlt, aber immerhin zurückgekehrt. Er war zur Schwerstarbeit im Steinbruch gezwungen worden bei Wasser und Wassersuppe, kehrte also heim in seine wiedergefundene, einst liebliche Heimat und sah die Sowjets überall im Ort nach Eisenerz wühlen. Man wusste von radioaktiven Heilquellen in Joachimsthal auf der tschechischen Seite des Erzgebirges, weil Marie Curie von dort ihr Radium bezogen hatte. Ganze Tonnen von Pechblende benötigte sie für wenige Gramm dieses Elements. Und nun entdeckte man dieses Radiumbad in Oberschlema, schon 1918 eröffnet und später unter Hitler Lazarett und Strahlenzentrum. Es müsste korrekterweise Radonbad genannt werden nach dem dort austretenden Edelgas, aber das Wort Radium ist dank Curie berühmter geworden und man schmückte sich mit ihm im Titel und vor allem dem Prädikat stärkste Quelle der Welt. Auf Anordnung des Innenministeriums der UdSSR untersuchten Erkundungsexpeditionen die alten Gruben. Aufwältigung nennt das der Fachmann, es klingt wie Vergewaltigung und so sah es wahrscheinlich auch aus. Großmutter erzählte, sie verwüsteten jeden Garten aus Gier nach dem Erz. Ihr Elternhaus konnte der Schäden wegen später nur zu einem Spottpreis verkauft werden. Man konnte nichts dagegen tun, keine Entschädigung fordern. Man war deutsch und kriegsschuldig und die Uranerschließung wurde auf das Reparationskonto der UdSSR angerechnet. Die gewaltigen Funde anfangs sowieso. Das Kurbad über dem Stollen musste abgerissen werden, so wie die meisten Gebäude Oberschlemas. Der unsachgemäße oberflächennahe Abbau von Erzgängen führte zur fast vollständigen Zerstörung des Ortes. Die Quelle war verschüttet und versiegt. Die Förderanlagen dehnten sich in Windeseile aus, nachdem die Bergakademien enorme Uranvorkommen prognostiziert hatten. Der Lebensraum wurde knapp, auch die Lebensmittel, weil immer mehr Leute von Osten herkamen, zwangsverpflichtet oder angelockt vom Uran und den hohen Prämien. Großvaters unehelicher, aus der Vorkriegszeit stammende Sohn kletterte einmal auf das Dach eines parkenden Russenlasters und weiter in den Hohlraum zwischen Karosserie und Achse. Der Fahrer bemerkte nichts und fuhr los, das gab dem Großvater den Rest. Er zeugte Mutter in stummen, brodelndem Zorn. Ich bin mir sicher, sein Sperma dampfte. Und er zeugte sie mit einer Frau, die innerlich nicht weniger schäumte, weil der viel ältere Großvater als Heimgekehrter nur eine Notlösung darstellte für eine junge Frau. Die meisten Männer waren an der Front geblieben, wie Großmutter das nannte, als wäre das ein Ort, oder galten als verschollen. Nach der Eröffnung des Bades hatte man neben dem Kurgebäude eine eigene Bahnlinie zwischen Berlin und Bad Schlema gebaut, um die rheumakranken, körperlich oft gebrechlichen Gäste direkt bis ans Heilwasser heranzufahren, die große Weltstadt und das winzige Schlemalein, eine Achse des Erfolgs. Großmutter verdiente sich als Schülerin etwas Geld, indem sie die Menschen ins Kurbad begleitete, sie unterhakte oder im Rollstuhl hinaufschob zu ihren Pensionen rund um die Anlage. Sie berichtete von turbantragenden Männern, von Negern und Amerikanern. Berlin muss ihr vorgekommen sein wie das Paradies, Exotik und schillernde Lebensfreude. Bis zu ihrem Tod blieb der leerte Kopfbahnhof in ihrem demenzkranken Gehirn als Sehnsuchtsort erhalten, obwohl der gar nicht Endhaltestelle der Schlemabahn gewesen war. Rieke und ich hatten ihr früher deswegen eine Romanze mit einem Fähnrich angedichtet. dem sie dort auf dem Bahnsteig Lebewohl sagen musste, als sie Richtung Hannover, Richtung Tod und sie nach Dänemark fuhr, wo sie als Krankenschwester im Lazarettdienst eingesetzt war. Sie hat ihn nie wieder gesehen und vom Lehrter Bahnhof sprach sie später noch im Schlaf. Dort, wo sie einst stand und den Gästen bei der Ankunft zuwinkte, "Good evening, I'm Frieda, welcome to Bas Schlima", fuhren nun Güterzüge mit Uranerz beladen in die Sowjetunion nach Leninabad in Tadschikistan, einem der Zentren für Uranerzaufbereitung. A Bad Schlema war aus diesem nostalgischen Ort geworden, der seinen Badezusatz im Namen dann auch rasch verlor. Es darf sich heute wieder Bad Schlema nennen. Es gibt auch ein neues Radiumbad. So, wie viel haben wir noch? Gut. Es wäre nicht ein Roman, wenn nicht etwas passieren würde. Es gibt also nicht nur Erinnerungen, die hier erzählt werden, sondern auch eine dramatische Sequenz, die das Handeln des Weiteren im weiteren Verlauf bestimmen wird. Wenn sich Arlette bei ihren Eltern aufhält, ist sie, und vor allem mit der Tochter, ist sie tatsächlich mit Argusaugen unterwegs und schaut, dass der Kleinen nichts passiert und dass es keine Übergriffigkeiten von seitens Feindlings gibt. Sie vermutet, dass eigentlich immer verdrängt ist, aber in dem Moment auch sofort wieder bis zu diesem Zeitpunkt des epileptischen Anfalls. Amina. Ach so, sie hat sie die ganze Zeit nicht gehört und dann hat sie sie doch mal wieder gehört, irgendwo im Raum oder in dem Haus ausfindig zu machen, also per Stimme. Und dann hat sie sehr lange nichts gehört und jetzt kommt eine Situation, wo es ihr doch sehr unheimlich wird. Amina, ich muss nun doch nach ihr schauen. Ich höre sie nicht mehr. Ich stehe auf, sie ist immer noch auf der Couch, Arleit. Ich stehe auf, schlüpfe in die Pantoffeln, gehe durch die Küche Richtung Bade- und Mutterzimmer, vorbei an Feindlings Tür, die geschlossen ist, Piepsgeräusche dringen durch die Tür, eine männliche Computerstimme, mir stockt der Atem. Ich reiße die Tür auf, Amina sitzt in Feindlings Bett, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die nackten Beine ausgestreckt im rechten Winkel über denen Feindlings, der unter einer Wolldecke liegt, seine Hände sind im Nacken verschränkt, auf ihrem Schoß ein aufgeklappter bunter Laptop, ein Kinderlerncomputer, das Außenrollo ist zur Hälfte heruntergelassen, die Innenjalousie ganz unten, die Lamellen ohnehin schwarz auf dunkel gekippt. Amina lachend, das hat mir Opa geschenkt, sagt sie, aus dem Roma-Lager. Im Fernsehen wackeln Frauen mit ihren Brüsten und Pobacken, lediglich Stringtanga bekleidet. Ich überfliege das Fernsehbild, das Senderlogo. Es ist Nachmittag, vielleicht eine Ballermann-Party, kein Porno, keine DVD, aber eindeutig Sexualisiertes in Richtung Amina. Das hat es, solange ich mit ihr hierher fahre, noch nie gegeben. Eine erste Anbahnung ist das, ein Austesten. Was geht hier vor, brülle ich in Feindlingsrichtung und Amina zuckt zusammen, klemmt den Kopf zwischen ihre kleinen Schultern und fängt zu weinen an. Jetzt weiß sie es, denke ich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt hat er sein Recht auf ein Enkelkind ein für alle Mal verwirkt. Wir reißen sofort ab, sage ich und greife nach Aminas Arm. Ihre Hand kriegt noch schnell das Gerät zu fassen. Ich ziehe sie aus dem Zimmer. Mutter steht uns in der Tür im Weg. Meine laute Stimme hat sie hergelockt. Ich schiebe sie beiseite. Am liebsten würde ich sie schubsen. Ich gehe mit Amina in die Küche, setze mich, nehme ihr den Laptop ab, ziehe sie an mich, wische ihr die Tränen von der Wange. Es tut mir leid, dass ich gebrüllt habe, sage ich. Es ist nicht deine Schuld. Es hat nichts mit dir zu tun. Es ist auch nicht wegen des Computers. Er ist ganz toll, Liebes. Es ist wegen der geschlossenen Tür und der Dunkelheit. Ich dulde keine Heimlichkeiten. Aber mit Emilia, sagt sie, habe ich mich auch schon mal in meinem Zimmer eingeschlossen. Wir haben uns im Bettkasten versteckt, wo es ganz dunkel war. Aber Emilia ist ein Kind und deine Freundin, sage ich. Opa ist auch mein Freund, sagt sie. Ich streichle ihr übers Haar, ziehe eine tränennasse Strähne aus ihrem Gesicht. Bleib hier, sage ich, spiel noch was, ich packe unsere Sachen. Ich gehe zurück in Feindlings Zimmer, er liegt immer noch auf dem Bett unter der Wolldecke, ich sehe ihn nicht an, suche mit Blicken den Boden ab, ihr Laserpointer, dachte ich es mir doch, zumindest stand zu diesem Zeitpunkt die Tür noch offen, sonst hätte ich sie nicht gehört. Was liegt sonst noch herum? Ihre Hausschuhe. Im Bad greife ich nach unseren drei Zahnbürsten, werfe sie in den Kulturbeutel, das Duschgel dazu, unsere Schmutzwäsche hat Christian schon am Abend in die Tasche gestopft. Im Schlafzimmer liegen unsere Schlafanzüge von Mutter ordentlich gefaltet auf dem Ehebett. Ich zwänge sie zu den anderen Sachen, der Reißverschluss klemmt, ich fluche entsetzlich. Ich habe keine Nerven mehr für so etwas, nie wieder, zumindest nicht ohne Medikament. Die Autoschlüssel liegen auf der Ablage. Ich schnappe mir die Reisetasche, meine Handtasche, die Jacke, rufe Amina, die Haustür steht bereits offen. Zieh deine Schuhe an, sage ich, deine Jacke. Und plötzlich ist es wie ein Déjà-vu. Ich ziehe dieselben Schuhe an wie gestern, dieselbe Jacke. Mutter steht wieder draußen auf dem Rücken, mit auf dem Rücken verschränkten Armen. Etwas Vorarbeiterinnenhaftes hat das, streng, kontrollierend, feindlingsnervöses Hüsteln in der Garage. Wie hat er so schnell hier hinauseilen können, frage ich mich. Und Mutter sagt auch wieder, halt mich in Sachen Kernspin auf dem Laufenden. Ja, es ist wie bei diesem Bilderrätsel, finden Sie 10 Unterschiede. 2 habe ich schon. Amina sitzt nicht in ihrem Kindersitz und Christian steht auch nicht über den Kofferraum gebeugt. Es ist alles echt kein Déjà-vu, keine Anfallsankündigung, herausgeschnitten aus dem Sonntagsfilm und hineingeklebt in den Montag. Ich kann das kurze Stück zu Rikia also fahren. Warum greift Mutter nicht ein? Sie müsste eigentlich protestieren, verhindern, dass ich mich ans Steuer setze, aber sie steht einfach nur da in ihrer Hab-Acht-Stellung. Amina kommt aus dem Haus und schmiegt sich an Mutters Beine, den Laptop unter den Arm geklemmt. Sphinx, das ist die Katze, folgt ihr bis ins Auto hinein. Ich helfe Amina mit dem Gurt, Feindling tritt aus der Garage heraus und winkt mich zu sich, verschwindet wieder darin. Ich folge ihm zögernd, um mich blickend, als hätte ich etwas verbrochen. Er hält mir eine kleine in blaues Glanzpapier gewickelte Schachtel unter die Nase. Ein Ostergeschenk, sagt er, das er gestern in der Aufregung vergessen habe. Ein Ostergeschenk? Es ist nichts als dein schlechtes Gewissen, das ganze verdammte Jahr hindurch, schimpfe ich, hole aus und schlage es ihm mit dem Handrücken aus den Fingern. Hör auf, mir Sachen zu schenken, hörst du? Aber er hört nicht, er bückt sich zu einem Regal, sagt, hier, die könnt ihr sicher brauchen und hält mir einen Satz Bohrer hin. Ich sage, wenn Amina von dir auch nur ein einziges Kettchen bekommt, wanderst du in den Knast. Ich steige ins Auto, schlage die Tür zu, der Motor springt an und weg sind wir. Durchs grüne Tor, im grünen Zaun, der das Schulgelände umschließt. Die Sphinx, sagt Amina, sie ist noch drin. Ich wende den Wagen, fahre zurück, halte an. Mutter steht immer noch wie versteinert da. Amina öffnet die Tür und schiebt die Katze hinaus. Sieh es dir gut an, sage ich mir, das Hausmeisterhaus. Als Hausmeister wirst du ihn nie mehr wiedersehen und sie nicht als Hausmeisterfrau. Dankeschön fürs Zuhören.
Bevor wir zu Beat Brechbühl kommen und Wolfgang Bleier im Saal 4 dann, kaufen Sie sich das Buch, lassen Sie sich signieren. Es ist wirklich beeindruckend. Gibt es ein Schreiben nach so einem Roman?
Das ist wahrscheinlich, ich habe eins. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, was wir eingangs kurz umrissen hatten, dass es für mich wahrscheinlich nicht unmittelbar nach dem Roman ein Schreiben gibt. Wobei es auch dieses mit der Epilepsie hat autobiografische Züge und das ist ja ein beliebtes literarisches Thema, Krankheit als Neuanfang, als Aufbruch. Ja. Und ich will nicht hoffen, dass mir wieder irgendwas passiert, dass ich dann erst einen neuen Roman schreibe. Aber ich habe eigentlich zur Lyrik zurückgefunden und wer morgen gerne zuhören möchte, morgen lese ich auch Gedichte. Und nicht nur aus dem Band, sondern auch
Neue
und was ganz anderes.
Vielen
als
Dank.
In dem Roman behandelt wird.
Saskia Fischer, Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.